Ja, das Krasse war ja, ich hatte in Duisburg unterschrieben sogar damals noch.
Ach krass.
Und dann weiß ich noch, wie mich ein Kumpel angerufen hatte, hier Duisburg kriegt die Lizenz nicht. Und ja, ich wollte dann den nächsten Schritt gehen, mal bei so einem Verein zu spielen, auch mal die ganze Wucht mitzuerleben. Wie das halt ist, wenn mal beim Training hier Bild und Express immer da sind, jeden Tag. Ist natürlich auch für jüngere Spieler immer schwierig, wenn du dann zu einem Verein gehst, hast Hoffnung, dass du da vielleicht den Durchbruch schaffst und dann auf einmal ist der Verein weg. Oder wenn du als Familienvater nicht irgendwie dein Gehalt gezahlt bekommst, ist auch immer sehr, sehr schwierig. Man macht dann irgendwie die Zeitung wieder auf und dann guckt dann, der eine Verein hat wieder Probleme. Ja, es ist schwierig, die Situation in der regionalen Westfalen.
Vom Sauerland bis in den Profifußball. Ein Weg geprägt von Disziplin, Leidenschaft und Führungskraft. Über 500 Pflichtspieler als Profi. Kapitän bei Traditionsclubs, deutscher Drittliga- und deutscher Zweitligameister. Station im Ausland und vieles mehr. Nach der Saison wechselt er in die Perspektive und startet als Scout in eine neue Rolle. Seine Karriere, ein Musterbeispiel für Hingabe, Teamgeist und Beständigkeit. Auf dem Platz, daneben und darüber hinaus. Und damit, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink.
Und hallo, ich bin Julian Schauerte.
Und ihr seht schon, heute seht ihr uns auch mal. Es ist soweit, der Videopodcast ist gestartet. Wenn ihr uns seht, wenn es geklappt hat. Bisher war es ja immer nur ein Audioformat. Hallo Julian, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast bist. Schön, dass du hier bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Ihr seht es vielleicht schon, wir sind im schönen Stadion am Heidewald in Gütersloh. Und ich würde sagen, wir legen los, oder?
Sehr gerne.
Wir sind in Gütersloh, es ist kurz nach 11, wir haben ein bisschen gebraucht mit dem Aufbau. Und an der Stelle schon mal vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Ist natürlich immer mega, wenn man das Face-to-Face machen kann, nicht nur online. Ich habe dir ja schon ein bisschen was über dich verraten, aber jetzt erzähl doch gerne mal den Leuten, was interessiert dich in deiner Freizeit, was machst du, wie alt bist du?
Ja, ich bin mittlerweile schon 37. Es neigt sich so langsam dem Ende zu mit der Karriere. Und ansonsten, ja, ich bin Familienvater, ich habe 2 Kids. Ansonsten dreht sich viel um den Fußball. Ich schaue auch gerne andere Sportarten, schaue gerne leidenschaftlich NBA oder Basketball allgemein und interessiere mich gern für andere Sportarten. Und ansonsten dreht sich viel um die Familie und und den Fußball.
Bist du denn immer noch ein so großer Chicago Bulls Fan?
Chicago Bulls Fan nicht mehr. Ich war jetzt Dallas Mavericks mehr wegen Luka Doncic, aber dadurch, dass der Trade jetzt zustande kam, ja, muss ich mal schauen, in welche Richtung es jetzt geht. Aber insgesamt gucke ich gerne halt NBA, auch europäischen Basketball, habe ich mich jetzt so ein bisschen reingearbeitet und ja, das ist so ein bisschen die Leidenschaft.
Hast du denn dir den Traum mittlerweile erfüllt und warst einmal da, ein Spiel zu gucken?
Ich war mit Leverkusen damals, wo ich 14 oder 15 war, waren wir mal in Orlando. Da haben wir mal ein Spiel geguckt, aber ist natürlich jetzt auch schon eine lange Zeit her. Und mittlerweile war ich jetzt leider nicht dort.
Wir spielen jetzt eine kleine Runde Eck oder Einwurf. Ein einfaches Entweder-Oder-Spiel. Bist du bereit?
Ja, auf jeden Fall.
Sauerland oder Rheinland?
Sauerland.
Gütersloh oder Lennestadt?
Boah, in Lennestadt bin ich geboren. Habe ich jetzt nicht so viel Bezug zu, deswegen sage ich Gütersloh.
Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf? Es geht direkt heiß her.
Ja, auf jeden Fall. Mein nächster Arbeitgeber ist Fortuna Düsseldorf und ich habe da auch lange gespielt. In Leverkusen hatte ich eine super Jugendzeit. Ich sag Fortuna Düsseldorf.
Aufstieg in die zweite Liga mit Sandhausen oder Aufstieg in die erste Liga mit Düsseldorf?
Puh, war auch schwer. In Sandhausen habe ich so ein bisschen den Seniorenfußball noch mehr kennengelernt. Auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt, war eine perfekte Station damals. Aber ich glaube, wenn du mit so einem Traditionsverein wie Düsseldorf in Dresden aufsteigst, ist schon sehr, sehr emotional und ein super Erlebnis. Deswegen sage ich Fortuna Düsseldorf.
Gegentor oder Notbremse?
Boah, Notbremse.
Trikottausch mit Messi oder mit Ronaldo?
Mit Messi.
Und zu guter Letzt, Live- oder Videoscouting?
Live-Scouting.
Auf das ganze Scouting-Thema kommen wir später zu sprechen. Wir wollen erstmal über deine Kindheit sprechen. Du hast Wurzeln im Sauerland. Wenn du heute nochmal 10 Jahre alt wärst, würdest du nochmal Profifußballer werden wollen?
Auf jeden Fall. Also klar, die Kindheit damals war unbeschwert. Also man konnte im Sauerland, glaube ich, überall kicken. Mit den Freunden konntest du dich kurz verabreden und dann einfach irgendwo, wo du auch immer wolltest, kicken. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat mich auch sehr, sehr geprägt, die Zeit damals. Aber ich bin natürlich auch schon mit 12 oder 13, glaube ich, dann aus dem Haus und nach Leverkusen. Und war auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Zeit damals auch im Sauerland.
Du bist dort geboren, du lebst dort noch. Wie tief bist du mit der Region verbunden?
Ja, auch als ich dann mit 16 ausgezogen bin, glaube ich, war ich trotzdem fast jedes Wochenende immer wieder dort. Klar, du hattest dann immer noch deine Freunde dort. Auch wo ich jetzt dann in Sandhausen oder Düsseldorf gewohnt habe, selbst in Münster, war immer sehr, sehr nah auch am Sauerland dran. Und meine Eltern und mein Bruder haben da eine sehr wichtige Rolle gespielt. Deswegen war ich auch relativ oft dort.
Wie war denn dort deine fußballerische Kindheit? In Berlin hört man ja auch von Straßenfußballern, die auf Plätzen spielen. Gibt es da im Sauerland die Möglichkeit oder hat man da im Wald gebolzt?
Ja, sowohl als auch. Also der Zugang zu Sportplätzen war kein Problem. Das ist ja heutzutage auch ein bisschen anders. Wir konnten da immer auf jeden Sportplatz, auf den wir wollten, haben auf der Straße gespielt, haben auf Spielplätzen gespielt, wo Tore standen oder haben uns selber Tore gebaut. Also es ist ein bisschen beschaulicher wie in Berlin, sag ich mal, aber es geht schon in die Richtung Straßenfußballer, ja.
Ich glaube, mit 13 ging es nach Leverkusen, richtig?
Genau, ja.
Wie kam das zustande? Wurdest du da entdeckt, gescoutet?
Wir hatten da eine relativ verrückte Bande mit den Eltern und wir waren immer auf verschiedenen Adidas Cups, hieß das früher. Und da war auch einer in Leverkusen und wir sind relativ weit gekommen bis ins Halbfinale mit unserer kleinen Mannschaft damals. Und da war wohl ein Scout von Leverkusen, der hat dann meine Eltern angesprochen und dann ging das halt so weiter mit dem Probetraining und dann hat das so seinen Lauf genommen.
Du hast dann wahrscheinlich auch in Leverkusen im Internat gewohnt oder bist du gependelt?
Die ersten 3 Jahre bin ich mit meinen Eltern gependelt, genau. Wir mussten dann halt auch nicht jeden Tag zum Training. Es war, glaube ich, 3-mal in der Woche plus halt Spiel am Wochenende. Und dann bin ich mit 16 rübergezogen zu einer Gastfamilie. Die hatten, glaube ich, noch kein Internat damals. Ich glaube, haben sie jetzt auch noch nicht. Mhm. Die arbeiten da mit Gastfamilien. Und genau, ich war da mit 2 anderen Spielern noch bei einer Gastfamilie. Hab neben mir meine Ausbildung gemacht und konnte dann mich dann auf die Ausbildung auch auf den Fußball konzentrieren.
Du hast gerade schon die Mitspieler angesprochen. Mit wem hast du da so zusammengespielt? Wahrscheinlich kennt man einige Namen, oder?
Ich habe mit Stefan Reiner zusammengespielt, Jens Hegler, wer ist noch da rausgekommen? Oliver Peters, die haben jetzt nicht alle die riesengroße Karrieren alle gemacht, wir hatten damals auch dann eine gute Truppe, die dann auch eine A-Jung, die deutsche Meisterschaft geholt hat. Das war eine gute Gemeinschaft, sag ich mal, und die Ausbildung, die war echt super in Leverkusen, ja.
Und wie sah da so ein typischer Alltag im NLZ aus? Sprich Schule, Training, vielleicht auch noch Privates?
Ja, war relativ durchgetakt. Also ich hatte dann um 8 Uhr muss ich dann los zur Ausbildung, habe bis 16 Uhr ganz normal gearbeitet und dann um 17 Uhr war Training, warst um 19, 19.30 zu Hause, hast mit der Gastfamilie noch zu Abend gegessen. Je nachdem, ob du noch für die Berufsschule lernen musstest abends, musst du halt dann auch ein bisschen was machen oder halt mit den anderen Gastspielern konntest du dich noch ein bisschen an die Playstation setzen oder sonstiges, aber ansonsten war das relativ viel durchgetakt.
Du hast gesagt Ausbildung, war das für dich damals klar? Ich möchte eine machen, ich muss eine machen.
Ja, war natürlich auch ein bisschen getrieben von meinen Eltern, aber klar, ich habe dann mit 16 aufgehört nach der Schule und was willst du dann großartig machen? Also wir hatten dann einmal, konnten wir dann noch morgens Training machen, da wurdest du halt freigestellt von der Ausbildung, aber ansonsten warst du halt bis 17 Uhr, hättest du sonst nichts machen können und da war die Ausbildung schon eine super Idee.
Du wurdest ja auch von Ulf Kirsten trainiert. Was war das für ein Gefühl? Wie war das von so einer prägenden Persönlichkeit für den deutschen Fußball auch trainiert zu werden? Was hat er dir vermittelt?
Ja, also erstmal natürlich hast du riesengroßen Respekt vor ihm. Er ist, glaube ich, eine absolute Legende im deutschen Fußball und natürlich auch in Leverkusen. Und ich glaube, diese Arbeitermentalität, das ist jeden Tag dich voll reinzuarbeiten. Ich glaube, er musste sich auch sehr, sehr viele arbeiten in seiner Karriere und das hat er uns natürlich auch immer wieder vermittelt, dass du jedes Training mit 100% angehst. Und so haben wir dann auch immer mit Vollgas trainiert.
Gab es neben ihm auch noch andere prägende Persönlichkeit im Verein, im Trainerstab, die jetzt immer noch nachhaltig in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich glaube, die ganze Ausbildung, die ganzen Trainer dort waren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Du hast halt auch nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich sehr, sehr viel mitbekommen. Also es war echt sehr, sehr gut gut verpackt dort alles, gerade auch von der menschlichen Seite, von der, wie du als Persönlichkeit wächst, war das echt super dort und deswegen möchte da jetzt nicht unbedingt jemand herausheben. Ich glaube, von der U13 bis zu U19 bis zu U23 oder Ulf Kirsten, da mein Trainer, war das echt eine Top-Ausbildung.
Von der Stadt her hast du wahrscheinlich in schöneren Städten gespielt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du 16 bist und dein Tag so durchgetaktet ist, dann ist es immer schwer, auch mal hier und da was zu sehen. Klar, hast du am Wochenende mal hier und da mit ein paar Kollegen was gemacht, aber Leverkusen als Stadt ist natürlich jetzt nicht so berauschend, aber ich glaube, du hast drumherum natürlich viele Möglichkeiten, was zu machen, ja.
Wie waren denn so deine Berührungspunkte mit dem Profikader? Hast du ab und zu mal mittrainiert? Warst du vielleicht Balljunge? Wie sahen da die Berührungspunkte aus?
Ja, Balljunge warst du sowieso immer. Das hat natürlich super viel Spaß gemacht, auch zu den Champions-League-Zeiten konnten wir da immer mal wieder reinschnuppern und Ansonsten war ich jetzt nicht das Top-Talent, habe ab und zu mal bei den Profis mit trainiert, aber es war dann eher so in den Länderspielpausen, wo halt mal ja der Kader nicht ganz so gut bestückt war bei den Profis und dass du da mal so ein bisschen reinschnuppern konntest, aber insgesamt hatte ich da weniger Berührungspunkte mit den Profis.
Deine Ausbildung zum Bürokaufmann ging ja 3 Jahre. Würdest du das jungen Profis in einer ähnlichen Situation wie du heute immer noch empfehlen, sich auf ein zweites Standbein zu konzentrieren oder sollte man sich wirklich voll auf den Fußball konzentrieren?
Ja, ist natürlich schwer zu sagen, weil heute ist das, mit dem Profi werden, glaube ich, vom Alter her wird das immer schneller. Aber auf jeden Fall würde ich natürlich sagen, dass du eine Ausbildung machen sollst oder dass du dein Abi durchziehst. Selbst wenn du dann Profifußballer bist, hast du immer noch genug Zeit, um sehr, sehr viele Dinge zu machen. Das hätte ich auch viel intensiver machen müssen damals. Und ich kann es nur empfehlen, aber wie gesagt, ich glaube, der Fußball ist so schnelllebig und du wirst so schnell aussortiert, glaube ich, dass man da als junger Spieler schon ins Grübeln kommt.
Du hast gesagt, damals hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr machen müssen. Wann kommt so der Punkt in einem Fußballerleben, wo man sich denkt, ich möchte noch was anderes machen, ich möchte mich noch vielleicht in anderen Formen ausdrücken? Du hast ja noch eine Fußballschule, glaube ich, in Saarland gehabt. Wie sieht das aus bei dir?
Ja, wie gesagt, also ich hätte, glaube ich, schon, also wenn du den ganzen Tag nur auf den Fußball bezogen bist, ist das immer wie so eine Bubble halt, ne? Und wenn du dann studierst oder eine Ausbildung machst oder dich mit Geldanlagen beschäftigst oder sonstiges, also ich glaube, das erweitert schon den Horizont und du kommst halt so ein bisschen aus dieser Bubble raus. Und ich habe da, glaube ich, erst mit 28, 29 so ein bisschen die Richtung bekommen. Ich hatte auch natürlich über die Berater, einen Finanzberater und so weiter und so fort, aber dann kriegst du auch wieder viel abgenommen und beschäftigst dich trotzdem nicht selber damit und das ist dann auch immer sehr, sehr schwierig. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich da immer wieder irgendwas zu suchen, selbst wenn du nur hier und da mal ein Buch liest oder keine Ahnung was machst, aber dass du da so ein bisschen aus der Bubble rauskommst.
Ist das auch ein Gesprächsthema in der Kabine, dass man sich darüber austauscht, wie man beruflich vielleicht anderweitig sich noch informieren möchte oder was man schon macht?
Ja, in der Kabine ist vieles Gesprächsthema natürlich, aber ich glaube, wenn ein junger Spieler mal jetzt auf einen zukommt und fragt, ob du dies oder das machen sollst oder ob der sich nur auf den Fußball konzentrieren soll, gibst du natürlich schon hier und da mal ein paar Tipps, aber ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden und jeder seine eigenen Interessen entwickeln. Wie gesagt, ich glaube, ich kann nur empfehlen, dass man da was nebenher noch macht, weil das immer wieder gut ist, da ein bisschen rauszukommen, aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
2009 ging es dann zum SV Sandhausen. Was hat dich damals überzeugt von dem Verein?
Ja, ich hatte eigentlich schon in Leverkusen bei der U23 meinen Vertrag verlängert, aber da hat Leverkusen dann auf jeden Fall mitgespielt, dass ich dann den Schritt in die Drittliga machen konnte. Wie gesagt, ich wollte dann aus der Regionalliga so ein bisschen weg, dass du da mal eine Liga höher spielen kannst und Sandhausen hat sich dann damals qualifiziert für die eingleisige dritte Liga, die dann entstanden ist und es war ein kleiner, beschaulicher Verein, ich glaube, der optimale Schritt für mich, auch zu wachsen als Fußballer, auch so ein bisschen dann mal mit mehreren älteren, erfahrenen Spielern zu spielen, mal die Ellbogen auszufahren, zu gucken, wie das ist und das hat mich dazu bewogen, dann den nächsten Schritt zu gehen.
Sandhausen ist ja auch dafür bekannt, ein Dorfverein zu sein. Wie hat sich das damals so bemerkbar gemacht oder auch heute noch?
Wie gesagt, ist ein relativ kleiner, beschaulicher Verein, eine kleine Gemeinde, eine kleine Fanbase damals zumindest. Jetzt ist sie natürlich auch ein bisschen gewachsen. Und das hat sich natürlich dann auch in der Fanbase so ein bisschen in den Heimspielen wiedergespiegelt, auch in den Auswärtsspielen, wo dann nicht ganz so viele Leute dabei waren. Aber wie gesagt, ich glaube, für mich als Spieler konnte man dann sehen, dass du mal ein paar Auswärtsfans hast auf einer Auswärtsreise und wie das dann ist, wenn du mal eine schlechte Phase hast, wie die reagieren und das hat mich dann auf jeden Fall als Fußballer geprägt.
Aber man kann ja schon sagen, Sandhausen, ich glaube ungefähr 15.000 Einwohner, dafür ja immer echt für die Zahl viele Auswärtsfans. Sind die dort alle fußballverrückt oder woran liegt das, dass kleine Gemeinden, beispielsweise Sandhausen oder andere, auch Elversberg, einen großen Fanzulauf haben für ihre Größe?
Ja, man denkt ja immer, kleiner Verein hat jetzt nicht so die Historie, aber ich glaube, wenn man das so sieht, da hat jeder Verein so ein bisschen Historie, auch wenn es nur in den unterklassigen Ligen waren. Aber da, glaube ich, wächst dann auch immer so eine kleine Gemeinde. Und die halten zusammen. Die sind wie so ein gallisches Dorf, sagt man natürlich dann immer. Und ich glaube dann, wenn dann Erfolg da ist, kommen dann auch von außerhalb mal hier und da ein paar Fans. Man wird halt sympathisch empfunden und so wächst dann halt das Ganze.
Ich habe auch noch eine kuriose Story gefunden. 2019 seid ihr im Badischen Pokal gegen den FC Nöttingen rausgeflogen, aber eure Zweitvertretung hat das andere Halbfinale gewonnen. Daraufhin habt ihr dann wieder mit der Zweitvertretung im Finale gegen Nöttingen gespielt, gespickt mit einigen Profispielern, habt dann gewonnen und euch für den DFB-Pokal qualifiziert. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich kann mich sogar noch ans Finale erinnern. Ich glaube, das war sogar auch ein Elfmeterschießen.
Und du hast den zweitletzten Elfer, glaube ich, geschossen.
Ich habe den zweitletzten Elfmeter geschossen. Ich glaube, ich bin auch ausgerutscht. Das war so eine ähnliche Situation wie bei Alvarez jetzt bei Atletico Madrid.
Ja.
Und ja, der ging dann zum Glück irgendwie rein. Ja, war auf jeden Fall eine kuriose Sache. Aber ich glaube, das ist jetzt auch abgeschafft worden. Oder es war dann relativ zeitnah, wurde das dann abgeschafft, dass die Zweitvertretung dann irgendwie daran teilnehmen konnten. Aber für den Verein war das natürlich damals sehr, sehr wichtig, an dem DFB-Pokal teilzunehmen. Und ja, in Nötting haben wir uns immer schwer getan, das weiß ich noch damals, ja.
Weißt du noch, wie die Spieler und Verantwortlichen von Nötting darauf reagiert haben, euch wiederzusehen im Finale?
Weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall so, dass Nötting echt immer ein unangenehmer Gegner war. Und wir haben dann dort gespielt, relativ eng. Und die Fans natürlich dann auch immer sehr heißblütig. Und ja, war schon eine heiße Phase. Hat nicht so viel Lust gemacht, dort zu spielen. Aber wie gesagt, gut, dass wir gewonnen haben, ja.
Du warst echt lange in Sandhausen. Wie sah damals das Leben für dich aus? War das eher so ein bisschen klein und dörflich oder hast du vielleicht in einer größeren Stadt in der Nähe gewohnt?
Nee, ich habe tatsächlich in so einem kleinen Nebenort gewohnt. Und ja, aber Heidelberg und Mannheim waren halt relativ nah beieinander und wenn man dann Zeit hatte, konnte man dann immer mal wieder hinfahren, ja.
Wurde man da auch oft auf der Straße erkannt, angesprochen, hey, das ist doch der Schauerte?
Nee, dort nicht. Also, wie gesagt, also in Sandhausen natürlich, klar, das ist ein kleines Dörfchen, aber wenn du dann irgendwie in die größeren Städte gefahren bist, ja, wie gesagt, wurde man da weniger angesprochen, auch dadurch, dass Sandhausen jetzt nicht so Relevanz war im Rhein-Neckar-Gebiet.
Ihr habt dann, und du hast auch, den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft mit dem Verein. Was waren das für Emotionen?
Ja, war ein super Gefühl. Also wir haben dann in Münster das letzte Spiel gehabt, haben dann dort gewonnen. Und ja, waren sogar relativ viele Fans von uns dabei auf der Fahrt. Und war natürlich ein super Erlebnis, glaube ich. Ja, meine Eltern waren auf der Tribüne und bin dann zuerst zu denen hochgesprungen. Da ist ja die Tribüne ein bisschen höher in Münster. Und ja, war ein super Erlebnis, glaube ich. Und wo wir dann in Sandhausen ankamen, haben uns die Fans dort empfangen, haben dann im Bus noch schon Party gemacht und war ein tolles Erlebnis auf jeden Fall.
Hat wahrscheinlich keiner geschlafen in Sandhausen für 3 Nächte.
Kann man so sagen, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine kleine Fahrt durchs Dorf gemacht, dann glaube ich 1-2 Tage später da im Rathaus empfangen und dann ging es irgendwann nach Mallorca, ja.
Schön. Ein Jahr später kam dann das Lizenzdrama, auch wieder eine kuriose Geschichte. Ihr wart sportlich abgestiegen, aber doch dann drin geblieben, weil Duisburg die Lizenz nicht bekommen hatte für die zweite Liga. Wie hast du das damals erlebt?
Ja, das Krasse war ja, ich hatte in Duisburg unterschrieben sogar damals noch.
Ach krass.
Ja, und wollte dann nach Duisburg wechseln in die zweite Liga. Und dann weiß ich noch, wie mich ein Kumpel angerufen hatte, hier Duisburg kriegt die Lizenz nicht. Und aber dadurch, dass dann Sandhausen drin geblieben ist, hat sich mein Vertrag automatisch verlängert.
Okay, verrückt.
Und ich konnte dann in Sandhausen noch das Jahr bleiben und war eine Wahnsinnsgeschichte.
Wie kriegt man denn solche Nachrichten als Profi mit? Schaut man da auf WhatsApp in die Teamgruppe, kriegt einen Anruf, erfährt man es über die Medien?
Ja, wie gesagt, ich hatte dann einen Kumpel, der mich angerufen hatte. Kam natürlich immer wieder Gerüchte, dass dies und das nicht ganz so passt. Aber wo ich dann in Duisburg unterschrieben hatte, hat man davon eigentlich nichts gesagt oder man hat davon nichts mitbekommen. Dann, wie sich das dann halt so entwickelt, ne? Wenn dann die erste Nachricht durchsickert, kriegst du natürlich dann Nachrichten auf dein Handy. Und es hatten natürlich auch schon andere Spieler in Duisburg unterschrieben. Ich weiß nicht, wie es für die gelaufen ist, aber ja, ich hatte dann das Glück, dass ich dann Vertrag hatte in Sandhausen. Und wie gesagt, war dann trotzdem eine runde Geschichte.
Musstet ihr dann noch Relegation spielen, oder?
Nee, damals gab es, glaube ich, noch keine Relegation. Okay. Nee. Obwohl wir sind sowieso als Vorletzter abgestiegen. Ich glaube, das war dann für uns gar nicht relevant, aber ja, genau, so ist das.
Und du warst da schon auf dem Sprung Wohnung in Duisburg angeguckt, oder war es noch nicht so weit?
Ich hatte schon alles, Medizincheck, alles krass, erledigt und unterschrieben, wie gesagt, und guckt hier und da natürlich schon ein bisschen nach Wohnung, und aber ich glaube, das war dann auch relativ zeitnah, dass sich das dann mit der Lizenzgeschichte entwickelt hat, und ja, dann ging das so seinen Lauf, ja.
Sandhausen ist ja ein kleiner, netter Verein, ich finde ihn auch sehr sympathisch, steht dieses Jahr aber leider vor dem Abstieg in die Regionalliga. Wie schaut man da als Ex-Profi drauf, der lang gespielt hat, wie schade ist das?
Ist auf jeden Fall echt traurig, also wie gesagt, ich glaube, wenn du Vereine hast, wo du gespielt hast, schaust du immer noch mit dem Auge drauf, und wie gesagt, das ist, glaube ich, eine blöde Geschichte für Sandhausen. Wie gesagt, die waren lange in der zweiten Liga. Ich bin damals mit denen aufgestiegen. Auch der Abstieg dann aus der zweiten Liga vor 2 Jahren war auch nicht, so schön. Und dritte Liga ist immer noch ein heißes Pflaster. Ich glaube, sie wollten eigentlich, hatten andere Ziele. Aber ja, mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber insgesamt ist es schon echt traurig, ja.
Ich glaube, es haben ja auch wenige auf dem Zettel, dass Sandhausen erst vor, ich glaube, das letzte Mal vierte Liga vor 20 Jahren Viele sagen ja, dass sie vielleicht relativ schnell hochgekommen sind, aber ich glaube, davon sogar 10 Jahre zweite Liga ununterbrochen. Also schon stark, was da auf die Beine gestellt wird, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben einen starken Mann mit dem Herrn Machmeier als Präsident dahinter, sind stetig gewachsen. Ich glaube, ist jetzt auch nicht so, dass die verrückte Sachen gemacht haben. Natürlich kommen da auch immer mal wieder hier und da ein paar erfahrene Profis da ans Spielen, aber ich glaube, es ist nachhaltig gewachsen und es war alles soweit in Ordnung. Aber wie gesagt, ich glaube, irgendwann ist es für so einen Verein auch schwierig, dann immer komplett im Profifußball Fuß zu fassen. Die haben es eigentlich relativ gut gemacht, aber jetzt ist es natürlich schade, dass es einen anderen Weg eingeschlagen hat.
Dann kam der Wechsel zur Fortuna nach Düsseldorf. Was hat euch damals gereizt an dem Wechsel?
Ist ein Traditionsverein. Ich glaube, wenn du da nach Düsseldorf reinfährst und dann das Stadion siehst, und dann die ganze Fanbase, ich hatte natürlich auch schon einige Spiele gegen Düsseldorf gemacht dann und der ganze Verein hat mich natürlich dann gefasst und ich wollte den nächsten Schritt gehen, mal bei so einem Verein zu spielen, auch mal die ganze Wucht mitzuerleben, wie das halt ist, wenn mal beim Training hier Bild und Express immer da sind jeden Tag und war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, ja.
Du hast ja schon deine neuen Kollegen auf dem Ballermann kennengelernt, wie kam es dazu?
Ja, wie es halt so ist. Ich glaube, nach der Saison organisiert jede Mannschaft so ein bisschen ihre Mannschaftsfahrt, ihre Abschlussfahrt und da sind halt dann immer sehr, sehr viele Mannschaften unterwegs und dann hat man dann hier den einen oder anderen auch mal getroffen, mal ein Kaltgetränk zu sich genommen zusammen und es war natürlich dann schon angenehm, dass du da hier und da schon einen Kollegen kennengelernt hast.
Ist das immer so bei jedem Verein und nach jeder Saison, dass man so eine Abschlussfahrt macht oder ist es dann wirklich nur bei erfolgreichen Saisons oder welchen, die normal ausgeklungen wurden?
Eigentlich ist es so, dass du schon relativ früh in der Saison eine Mannschaftsfahrt planst. Mallorca ist natürlich prädestiniert dafür und wie gesagt, ich glaube, da triffst du, wenn du zu dem richtigen Zeitpunkt nach der Saison das Wochenende hinfährst, zig Mannschaften, ob von der Oberliga bis zur zweiten Liga, auch mal Erstligavereine dabei und ist immer eine schöne Sache, dass du da auch dann immer wieder neue oder alte Kollegen triffst.
Wie war denn deine erste Berührung mit dem Kölner Karneval, vor allem als Nicht-Rheinländer? Ich habe auch nochmal ein Bild mitgebracht, wo du noch ein bisschen nicht überzeugt davon hineinschaust. Wie war es damals?
Also war, glaube ich, dann mal Rosenmontag. Dann werden halt immer verschiedene Züge organisiert. Ich glaube, Düsseldorf hat auch immer einen Zug, einen Wagen dabei und ich bin jetzt als Sauerländer nicht so viel mit Karneval in Berührung bekommen, auch in Sandhausen damals war es eher weniger. Ja, musste mich natürlich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Bin jetzt nicht so der Fan vom Verkleiden. War eine schöne Sache, aber auf dem Wagen macht es auch immer wieder Spaß, aber muss das jetzt nicht unbedingt nochmal machen.
Du bist kein überzeugter Karnevalist.
Eher weniger.
Was war denn sonst noch so anders im Vergleich zu Sandhausen? Wahrscheinlich die ganze Infrastruktur rund um Training und Stadion?
Ja, total. Also Stadion natürlich erstmal ganz klar. Dann die Trainingsplätze, du hattest in Sandhausen hattest du einen Trainingsplatz, in Düsseldorf war es natürlich auch, hattest du 3, 4, wie gesagt, auch von den ganzen Medien. Du hattest bei jedem Training Bild Express, musstest bestimmt einmal die Woche musste bestimmt jeder mal irgendwie einen Pressetermin wahrnehmen oder für die Social Media Abteilung irgendwas machen und das Ganze drumherum war halt schon echt sehr, 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 sehr groß und mal was Neues auf jeden Fall.
War das Sandhausen so ein bisschen die Profifußball-Light-Variante gegen, weil man das ganze Profifußballding hatte, aber in Düsseldorf alles so ausgeprägt war mit Interviews, Glamour hier, Glamour da?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in Sandhausen ist eine Zeitung für dich zuständig, wenn überhaupt mal pro Woche irgendein Artikel kommt. In Düsseldorf ist halt jeden Tag irgendwas in der Bild und Express und jeder will was von dir wissen oder irgendeine News haben oder wenn du am Wochenende mal hier ein schlechtes Spiel hattest und willst dann rausgehen, das überlegst du dann auch zweimal, ob du das machst, weil da schon dann immer wieder ein Thema ist. Und deswegen ist das schon eine andere Dimension auf jeden Fall.
Was hat dir denn der Aufstieg mit Fortuna Düsseldorf in die erste Bundesliga bedeutet?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, so ein Aufstieg in die erste Liga ist Wahnsinn. Ich glaube, da fieberst du als kleiner Junge drauf hin. Die ganze Saison war halt schon echt, echt spannend. Dann in Dresden das Spiel mit den Emotionen. Du weißt, okay, wenn du hier gewinnst, kannst du das Ding ziehen. Und ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis, dann mit so einem Verein aufzusteigen.
Der Vertrag wurde ja dann nicht verlängert. Hättest du gern den Weg mitbestritten in der ersten Bundesliga?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Mein Vertrag ist leider ein Jahr also zu früh ausgelaufen, sage ich mal. Ich hätte gerne das Jahr noch mitgenommen, die Bundesliga. Aber muss dann im Endeffekt auch sagen, ich glaube, da hat Düsseldorf dann schon alles richtig gemacht. Ich glaube, die Bundesliga wäre dann vielleicht ein Schritt zu viel gewesen. Ich glaube, so zweite Liga, oberes Drittel, okay, aber Bundesliga wäre dann für mich, glaube ich, dann auch irgendwie, ja, vom fußballerischen Level dann schon eine Hausnummer zu hoch gewesen.
Aber ich glaube, du hast auch über 170 Zweitligaspiele gemacht, was ja auch schon eine ganz schöne Anzahl ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das genau waren, aber ich glaube, war wenig verletzt. Ich hoffe, das bleibt so jetzt noch die letzten Wochen. Und ja, ich war dann eigentlich in fast jeder Saison Stammspieler und ja, war natürlich schön, dass die Trainer dann auch immer die Wertschätzung hatten, dich dann immer einzusetzen. Und ja, da hat sich die Arbeit dann so ein bisschen gelohnt, auf jeden Fall.
Dann gingst du KS Eupen, belgischer Verein, ganz im Osten in der Nähe von Aachen, wo auch viele deutsche Funktionäre und Spieler sind. War das auch ein Grund dafür, dahin zu gehen?
Ja, ich hatte von Dynamo Dresden damals ein Angebot und von KS Eupen. So, das waren so die ja, konkreter waren. Und ich wollte halt mal so die erste Liga so ein bisschen mitnehmen, auch wenn es nur in Belgien ist. Da ich das jetzt mit Düsseldorf nicht konnte und ja klar, auch mal so eine kleine Auslandserfahrung, auch wenn das jetzt direkt neben Aachen waren und viele deutsche Funktionäre da waren und tätig waren und trotzdem war es halt so, in der Kabine war halt, glaube ich, einer, der Deutsch gesprochen hat, ist natürlich dann schon nochmal was anderes, wenn du da als ja quasi Fremder so mal reinkommst und wurden halt Französisch, Spanisch, viele, viele Sprachen gesprochen und deswegen wollte ich das mal so mitnehmen und ja, mal gucken, wie das so in der ersten Liga dann in Belgien war.
Hast du dann auch in Deutschland gewohnt, wie ich glaube, beispielsweise Florian Kohfeldt hat es auch so gemacht? Oder hast du diesen belgischen Lifestyle dann gelebt?
Nee, ich habe dann in Aachen gewohnt tatsächlich. Mhm. Waren so 15 Minuten, die ich dann zum Training fahren musste. Und genau, wir haben uns dann in Aachen niedergelassen, ja.
Die Zeit lief ja ein bisschen anders als geplant. Was waren da so die Gründe?
Ja, zu Beginn habe ich eigentlich die ersten 3-4 Spiele gemacht. Aber ich glaube, der belgische Fußball war damals so sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr athletisch und sehr, sehr temporeich, auch mit den ganzen jungen Spielern, die dann halt vom Talentlevel her sehr, sehr hoch schon waren. Und war dann für mich, glaube ich, ja, so ein bisschen vom Tempo und von der Dynamik her ein bisschen zu viel. Hatte aber auch so insgesamt mit dem Trainer nicht vorher so, bevor meinem Wechsel, so richtig gesprochen, obwohl er mich dann in den ersten Spielen schon eingesetzt hat. Ja, und dann, wenn du halt nicht spielst und für die Mannschaft lief es dann auch relativ gut, wir waren im gesicherten Mittelfeld und dann ist es immer schwer reinzukommen.
Du hast erwähnt, in der Kabine wurde Spanisch, Englisch, Französisch gesprochen. Konntest du dich da gut dran angewöhnen oder?
Ja, ich hatte natürlich dann vor meinem Wechsel schon so ein bisschen versucht, so ein bisschen französische Wörter, zumindest fußballerische Wörter, so ein bisschen mir anzueignen und das hat auch dann so, was der Trainer dann auf Französisch in der Besprechung gesagt hat, konnte ich schon so verstehen, aber wie gesagt, sonst alles über Englisch, also das war kein Problem, da konnte jeder Englisch. Das war dann auf jeden Fall kein Problem.
Und dann gingst du Preußen Münster. Deine Wunschlösung oder wie war es?
Absolut. Also ich wollte dann auf jeden Fall wieder nach Deutschland zurück. Ist natürlich schwierig, wenn du ein Jahr nicht so viel gespielt hast, auch wenn es in der ersten Liga war in Belgien. Aber wie gesagt, ich hatte dann ja ein gutes Gefühl bei Preußen Münster, ein Traditionsverein und ja, hat eigentlich immer eine relativ gute Runde gespielt in der dritten Liga. Und deswegen war das ein guter Schritt für mich, ja.
Preußen Münster, bist du damit auch noch emotional verbunden? Welche Rolle hat für dich Stadt und Verein gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube dann auch durch die ganzen Gegebenheiten mit dem Leiderabstieg dann in dem ersten Jahr baut man immer eine andere Beziehung auf zu so einem Verein und ich glaube ja auch wie die Fans dann trotzdem reagiert haben trotz des Abstieges, auch wenn das in die Corona-Zeit so ein bisschen lief, wenn da nicht so viele Fans dann immer im Stadion waren, haben die echt sehr gut reagiert dafür, dass wir dann so eine schlechte Saison gespielt haben. Deswegen und auch mit den Verantwortlichen drumherum in der Geschäftsstelle und alles war es immer ein Top-Verhältnis und wie gesagt, ist immer noch eine Verbundenheit da auf jeden Fall.
Du warst direkt Kapitän in der ersten Saison. Woran lag das?
Ja, es kam ein neuer Trainer, es kamen viele neue Spieler dazu. Und woran genau der Trainer es dann festgemacht hat, wahrscheinlich ja durch die Erfahrung, dass ich vielleicht auch mal höherklassig gespielt hatte. Und hat sich das wahrscheinlich auch in der Vorbereitung so ein bisschen herauskristallisiert. Und ja, dadurch ist das dann zustande gekommen.
Du hast dann aus familiären Gründen Münster verlassen, Richtung Kahn-Marienborn. Wie schwierig ist es, das Geschäft Profifußball mit der Familie zu kombinieren?
Ja, gerade wenn du dann Kinder bekommst, ist es natürlich immer schwierig, dann das alles unter einen Hut zu bekommen. Muss halt natürlich dann auch immer mit den Gegebenheiten passen, je nachdem, wo deine Familie dann halt hin möchte. Und wie gesagt, ich hätte Münster natürlich noch gerne gemacht, aber dadurch, dass es halt dann familiär nicht ganz so hingehauen hat und die Fahrerei wäre dann zu viel gewesen, deswegen habe ich mich dann für den Schritt entschieden.
Karl Marienborn hat ja eine sehr, sehr gute Runde gespielt in der Regionalliga West. Wie hast du dann reagiert, als sich angedeutet hat, dass sich der Verein zurückzieht in die Kreisliga?
Ja, ist natürlich eine blöde Geschichte dann immer für so einen Verein, aber man muss dann auch sagen, Kalmar-Riemann ist ein relativ kleiner Verein. Die Gegebenheiten waren für den Regionalligisten auf jeden Fall nicht würdig. Deswegen war das schon irgendwie eine Frage der Zeit, bis ich da irgendwie was herauskristallisieren könnte. Die wollten, glaube ich, damals fusionieren mit Siegen. Das hat sich dann so ein bisschen zerschlagen und deswegen, glaube ich, hat der Verein dann gesagt, okay, so macht das keinen Sinn. Und deswegen war es für viele Spieler natürlich nicht so toll. Gerade auch für jüngere Spieler ist das natürlich immer schwierig. Ich war natürlich schon ein bisschen älter, wusste schon ein bisschen, wo die Richtung hingeht vielleicht. Und deswegen war es blöd, aber irgendwie musste man dann auch damit rechnen bei dem Verein.
Und dann ging es zum FC Gütersloh. Ein kleiner schlafender Riese, der gerade wieder erwacht. Sind aufgestiegen, du bist direkt hingekommen. War wohl die richtige Entscheidung, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man hier die Infrastruktur sieht, gerade auch wie der Verein jetzt nachhaltig gewachsen ist in den letzten Jahren, macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. War der richtige Schritt auf jeden Fall, nochmal hier hinzukommen. Und wie gesagt, ich glaube, wenn der Verein so weiter wächst, glaube ich, kann hier schon was entstehen.
Ihr seid ja sehr, sehr unglücklich in die neue Saison gestartet, auf 2-3 verloren, letzte Minute. Jetzt seid ihr Zweiter, kurz vor Schluss. Wie kann man das erklären?
Ja, Fußball kann man das, glaube ich, schwierig erklären. Ich glaube, wir hatten dann einen schwierigen Start. Ich glaube, das zweite Jahr, sagt man ja immer so schön, ist immer das Schwierige, wenn man als Aufsteiger damals eine gute Runde gespielt hat. Und wie gesagt, ich glaube, dann haben uns noch ein, zwei Stützen gefehlt, zwei Verstärkungen, die uns dann vorangebracht haben. Und wenn du dann in so einen Flow kommst, gerade auch dann mit dem Spiel in Duisburg, was du gewonnen hast vor der Winterpause dann noch, nimmst du das so ein bisschen mit, hast den Schwung mitgenommen, kommst gut aus der Rückrunde und dann entwickelt sich so ein Flow. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind dann als Mannschaft gewachsen, viele junge Spieler haben sich gut entwickelt und dann hast du auch das Glück auf deiner Seite, was du in den ersten Spielen vielleicht nicht hattest, und dann kommt das eine zum anderen.
Das Spiel in Duisburg, ich glaube, ihr habt von einem sehr, sehr großen Gästeanhang 1-4 geführt zur Halbzeit oder ein bisschen nach der Halbzeit, stimmt das?
Ich glaube, es stand schon 1-4 zur Halbzeit, ja.
Was habt ihr euch da gedacht, dass ihr bei Duisburg, dem absoluten Hochfavoriten, so führt?
Ja, es lief dann, die ersten 20 Minuten lief dann sehr, sehr viel für uns. Wir haben wir haben mutig gespielt, wir haben hoch gepresst. Dadurch hatten wir dann ein, zwei Ballgewinne. Durch die ersten ein, zwei Chancen sind wir direkt in Führung gegangen. Dann haben wir noch einen Elfmeter bekommen. Das natürlich auch immer so in deine Karten spielt. Da muss man natürlich dann auch immer den Schiedsrichter mit ins Boot nehmen, der dann auch immer den Mut hat, auch mal sowas zu pfeifen. Und aber dann in der zweiten Halbzeit natürlich, dann kommt nochmal die Wucht von Duisburg und wir haben uns dann dagegen gestemmt und ich glaube, so ein Sieg tat uns schon gut.
Wir haben kurz vor der Aufnahme noch über das aktuelle Chaos in der Liga gesprochen. Wie beeinflusst das die Liga, sprich der Rückzug von Türkspor Dortmund, jetzt auch noch der KFC Uerdingen und das Drama um den FC Düren?
Ja, wirft natürlich kein gutes Bild auf die Liga. Ne? Ich glaube, in den letzten Jahren, wie gesagt, ich glaube, mit Rot-Weiß Essen damals, Preußen Münster, Dortmund 2, es sind schon echt viele gute Mannschaften dann auch immer hochgegangen. Und Duisburg jetzt dieses Jahr, glaube ich, gibt es immer wieder gute Mannschaften in dieser Liga. Und ich glaube, da muss der Verband schon immer mal wieder gucken jetzt, dass sie das irgendwie geregelt bekommen, weil es ist natürlich auch für jüngere Spieler immer schwierig, wenn du dann zu einem Verein gehst, hast Hoffnung, dass du da vielleicht den Durchbruch schaffst und dann auf einmal ist der Verein weg. Oder wenn du als Familienvater nicht irgendwie dein Gehalt gezahlt bekommst, ist auch immer sehr, sehr schwierig. Deswegen muss der Verband da, glaube ich, schon eine Regel finden, dass das gelöst wird. Und wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ist natürlich alles ist vieles durcheinander gewirbelt worden und man weiß gar nicht mehr so recht, was Sache ist. Und man macht dann irgendwie die Zeitung wieder auf und dann guckt dann, der eine Verein hat wieder Probleme. Ja, es ist schwierig, die Situation in der Regionalliga West gerade.
Es wird ja auch viel über die generelle Regionalliga-Situation gesprochen, über die Reform. Meister ein bisschen aufsteigen, davon ist die Regionalliga West ja nicht betroffen. Hast du da trotzdem eine Stellung zu, dass ein Meister nicht aufsteigen wird?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass hier der Meister es verdient hat, aufzusteigen. Du spielst eine gute Saison, arbeitest dafür, dass du als Erster aufsteigst, hast eigentlich ein Erfolgserlebnis und musst dann noch in die Relegation und es kann sein, dass du halt dann die ganze Saison sozusagen wegschmeißt und deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Erstplatzierten auf jeden Fall aufsteigen müssen.
Gibt es da auch einen Lösungsansatz, von dem du besonders viel hältst, zum Beispiel die dritte Liga aufstocken oder die Regionalligen auf 4 reduzieren? Gibt es da eine Idee, die du favorisierst?
Ja, ist natürlich immer schwierig. Wie gesagt, viele Vereine in der Regionalligen arbeiten jetzt nicht unter Profibedingungen. Deswegen wird das mit der, wenn du mal eine Auswärtsfahrt hast, die länger ist, hast du da natürlich auch ganz andere Kosten. Ich glaube, da wird es dann von der Aufstockung her für die in die dritte Liga wahrscheinlich für mich am sinnvollsten sein. Und deswegen, ja, das war für mich die sinnvollste Lösung. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich da eine gute Regelung finden wird.
Du spielst ja jetzt deine letzte Regionalliga-Saison. Danach ist Schluss. Profifußball erstmal aus. Gab es da einen ausschlaggebenden Grund für?
Ja, ich glaube, wenn du ein gewisses Alter hast, guckst du immer von Jahr zu Jahr, ob sich irgendwie was ergeben könnte. Ich wollte unbedingt im Fußball bleiben. Wie gesagt, ich habe dann auch schon ein bisschen Vorkenntnisse bei einem Bundesligisten gearbeitet dann nebenher und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann entwickelst du natürlich auch so ein Gefühl, so was dir am meisten Spaß macht, ob du ja im Fußball bleiben möchtest und das ist auf jeden Fall mein Ziel gewesen und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben und so schwer es mir dann fällt, auch den Fußball dann irgendwann zu verlassen jetzt in ein paar Wochen, ja, muss ich den Schritt gehen und will auch den Schritt gehen und ja, das wird dann hoffentlich eine gute Aufgabe für mich.
Was waren denn so deine ersten Gedanken, als du gemerkt hast, dass sich die Karriere langsam dem Ende nähert?
Ja, man kann das noch gar nicht so richtig greifen, glaube ich. Man lässt dann immer so ein bisschen Revue passieren, ja, was so in der Karriere passiert ist. Aber wie gesagt, man kann das noch gar nicht so richtig greifen. Ich glaube, das kommt dann erst so nach dem letzten Spiel oder in der Sommerpause oder wenn die Jungs dann mit der Vorbereitung anfangen, dass du da dann nicht mehr so mitwirken kannst. Wie gesagt, es ist noch nicht so das Gefühl da, dass ich jetzt irgendwie Emotionen zeige oder dass Wehmut da ist. Deswegen wird das wahrscheinlich erst noch ein bisschen dauern, bis das kommt.
Gab es schon mal bei dir die Überlegung, aufzuhören, vielleicht vor 2-3 Jahren? Oder war dir immer bewusst, ich bin noch fit, ich möchte noch spielen? Das kommt noch nicht in Frage.
Nee, das hat sich jetzt so immer mal wieder ergeben, so der Gedanke. Klar, machst du dir Gedanken, so was könnte sein, wenn du aufhörst. Aber vor 2-3 Jahren war das jetzt nicht so der Fall. Wie gesagt, ich glaube, wenn sich da eine Möglichkeit ergibt, dass du im Fußball bleiben kannst, was dir Spaß macht, muss man natürlich immer überlegen, aber vor 2-3 Jahren war das jetzt noch nicht so der Gedanke.
Jetzt nochmal eine fiktive Frage. Wenn du dich jetzt heute nochmal für einen Verein entscheiden könntest, unabhängig von Niveau oder Geld, welcher wär's?
Boah. Ein Verein, von dem ich auch gespielt habe, oder?
Puh, es kann Real Madrid sein, es kann Arsenal sein, es kann aber auch Kamerinborn sein.
Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich hätte schon gerne mal in der Bundesliga gespielt, auch wenn das vielleicht vom Level her ein bisschen zu hoch war, deswegen würde ich das mit Fortuna Düsseldorf, den Aufstieg damals oder das Jahr mit in die Bundesliga hätte ich schon gerne noch mitgenommen. Aber ansonsten, ja, habe ich da jetzt keinen großen Verein, wo ich sagen würde, okay, das muss ich jetzt, oder war jetzt unbedingt mein Traum nochmal. Wie gesagt, Bundesliga war ein Traum, das hätte ich gerne mitgenommen, aber sonst vom Verein her wäre es eher da mit Fortuna Düsseldorf gewesen, ja.
Fortuna Düsseldorf ist ja auch dein zukünftiger Arbeitgeber. Du hast dafür entschieden, im Fußball zu bleiben. Aus welchen Gründen?
Ja, wie gesagt, ich habe da schon ein bisschen im Scouting gearbeitet, bei einem Bundesliga-Verein auf Nebenjobbasis die letzten 4-5 Jahre und habe dann immer mal wieder geschaut, ob sich hier und da was ergeben könnte. Und ja, jetzt im Frühjahr hat sich da was ergeben bei Fortuna Düsseldorf, die haben gesucht und ja, dann habe ich einen ganz normalen Bewerbungsprozess durchlaufen, sage ich mal. Und ja, dann kam es zu der Festanstellung ab Sommer und ja, da freue ich mich drauf.
Helfen dabei auch deine bisherigen Stationen, das Netzwerk, dass man überall Kontakte hin hat und weiß vielleicht, wo was frei ist, wo man sich fortbilden kann, wo man vielleicht anfangen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, Vitamin B, sagt man so schön, ist im Fußball schon sehr, sehr wichtig. Deswegen war es schon gut, dass man da ja schon so ein bisschen Kontakte geknüpft hat. Wie gesagt, ich hatte da auch schon vor ein paar Jahren mal mit Düsseldorf Kontakt und die haben sich dann wohl zurückerinnert daran, dass ich da auch ja Interesse daran habe und so hat sich das dann ergeben. Auf jeden Fall ist es wichtig, da dann schon die Kontakte zu pflegen, ja.
In dem Interview von vor ein paar Jahren hast du gesagt, dass du dich eher im Scouting als im Trainerbereich siehst. Hat sich wahrscheinlich gefestigt, oder?
Erstmal schon, auf jeden Fall. Also ich habe dann auch ja, in Münster damals mit ein paar Jungs die B-Lizenz gemacht als Trainer. Bin jetzt, glaube ich, nicht so der Cheftrainer-Typ. Also wenn, dann sehe ich mich eher als Co-Trainer oder so ein bisschen in die Analyse zu gehen. Das ist ja auch immer mehr geworden im Fußball da im Moment. Und aber im Moment bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da im Scouting arbeite. Und es ist ein sehr aufwendiger Job und macht mir sehr, sehr viel Spaß.
Kannst du den von zu Hause aus ausüben oder fährst du immer nach Düsseldorf hin?
Also im Moment kann ich das noch von zu Hause aus machen, aber ab dem 1.7., wenn ich dann ganz normal festangestellt bin, dann ja, bin ich dann ganz normal im Büro in Düsseldorf und arbeite ganz normal von dort aus, ja.
Auf welche Aufgaben freust du dich am meisten?
Boah, es ist natürlich ein sehr, sehr vielfältiger Job. Ich glaube, man lernt so viele Spieler kennen, man guckt so viele Spiele. Ja, es ist wie gesagt ein sehr, sehr breiter Bereich. Vom Videoscouting, Datenscouting, Live-Scouting, da kannst du echt sehr, sehr viel machen und ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, so in die verschiedenen Facetten halt reinzukommen.
Du hast, glaube ich, auch eine Fußballschule im Sauerland. Wie kam das zustande?
Ja, meine zwei Partner, sag ich mal, sozusagen, die hatten die Idee, mal eine Fußballschule aufzumachen und wie gesagt, ich habe eine Verbundenheit zum Sauerland. Ich habe damals auch da angefangen, Fußball zu spielen. Damals gab es, glaube ich, noch keine Fußballschulen dort. Und wir hatten dann die Idee und haben dann mal mit verschiedenen Camps angefangen in den Ferien und hat sich gut entwickelt und macht Spaß dann auch mit den Kids zu arbeiten.
Wolltest du dem Sauerland auch so ein bisschen was zurückgeben? Du hast ja erwähnt, dass fußballerisch im Sauerland nicht so viel geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man dann die Kids sieht, die so an so einem Camp teilnehmen oder wir machen das auch jetzt in Schulen mal so ein paar Stunden dann immer morgens, denen macht das echt sehr, sehr viel Spaß und die sind auch sehr, sehr begeistert im Fußball oder allgemein im Sport, wenn du halt auch mal ein bisschen was anderes mit denen machst. Deswegen ist das schon die Verbundenheit da und es macht dann auch Spaß, denen was beizubringen und auf jeden Fall im Sauerland so ein bisschen den Fußball wieder ein bisschen näher zu bringen, klar.
Wir kommen so langsam zum Ende und wollen noch ein bisschen zurückgucken. Wenn du heute nochmal zurückblickst auf dein 17-jähriges Ich, was gerade bei Bayer Leverkusen durchstartet, welche Tipps würdest du ihm geben?
Gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube, man entwickelt so ein bisschen so seine Routinen, so ein bisschen, wie man sich weiterentwickelt. Ich glaube, ich hätte damals auf jeden Fall auch noch so ein bisschen mehr im Training nacharbeiten können, vorarbeiten können oder halt mal ein bisschen mehr machen können. Da bist du halt schon so sehr fixiert auf, was der Trainer dir sagt oder was du im Training halt machst. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass du auch an die Arbeit ist, auch individuell an die Arbeit ist. Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile so viele Sachen, die du nebenher machen kannst, auch mal für dich laufen gehen oder kannst oder halt mit einem Individualtrainer arbeiten kannst. Ich glaube, da kann man sich schon echt in die richtige Richtung entwickeln und noch Fortschritte machen.
Und jetzt nochmal von dem Bild auf dein junges Ich auf die anderen jungen Fußballer. Was würdest du heute jungen Talenten raten, sowohl sportlich als auch vielleicht fürs Leben?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass man da schon individuell sehr, sehr viel an sich arbeiten kann. Auch, dass man, die Fußballer sind ja so ein bisschen, leben immer vom Trainingsplan zu Trainingsplan. Das ist immer so eine eigene Bubble, sage ich mal. Und dass man da sich schon so ein bisschen, wie gesagt, man guckt viele Videos jetzt, die jungen Spieler gucken viele Videos, dass man da sich dann auch immer mal wieder viel abguckt. Dass man auf den Trainer meistens hört, dass man da schon eine gewisse Empathie auch für den Trainer hat, der die eigentlich nur Gutes will, dass man da nicht zu viel persönlich nimmt. Und wie gesagt, ich glaube, es steht immer mit einem selber, dass man da an sich arbeitet und die richtigen Schritte macht.
Noch eine große Frage, die vielen schwerfällt. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball? Kann sowohl negativ als auch positiv sein.
Nee, ich möchte da schon einen positiven Moment nehmen. Also ich glaube, die beiden Aufstiege mit Sandhausen und Düsseldorf waren schon sehr emotional. Auch die deutsche Meisterschaft damals in der A-Jugend mit Leverkusen war ein tolles Erlebnis. Ich glaube, diese positiven, emotionalen Erlebnisse bleiben da schon dann an einem hängen.
Und zu guter Letzt brauche ich von dir noch eine Empfehlung der Woche. Das kann wirklich alles sein, ein Song, Restaurant, ein Lebensweisheit, vielleicht auch ein Sportevent hier in Gütersloh, wie auch immer, lass deiner Kreativität freien Lauf.
Ja, wenn man jetzt so gegen Ende der Karriere das alles so ein bisschen Revue passieren lässt, ich glaube, dann ist es schon, also ich bin jetzt nur auf den Fußball bezogen, ich möchte jetzt keine Lebensweisheit hier raushauen, ist wahrscheinlich dann trotzdem aufs Leben bezogen, aber dass man die Momente, gerade auch wenn ich jetzt hier an Gütersloh noch denke, hier die Momente in Duisburg zum Beispiel, wo wir da gewonnen haben, dass man die Momente einfach mehr genießt, so diese fußballerischen Momente, dass man dann nicht einfach irgendwie in den Bus steigt und in der Kabine dann noch mit den Jungs feiert, dass man da schon diese Momente ein bisschen mehr genießen kann, weil dann fängst du Dienstag wieder an zu trainieren, die Woche fängt einfach irgendwie ganz normal wieder an und dass man da die fußballerischen Momente, die man dann in den letzten Jahren gesammelt hat, dass man da schon ein gesundes Maß findet, die auch irgendwie zu genießen.
Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut auch aufs Leben projizieren. Gute Empfehlung der Woche.
Ja, hoffe ich doch.
Das war's mit dieser Folge von Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten, hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Jetzt sind wir jetzt hier auch auf YouTube. Da können wir auch mal sagen, abonnieren, Glocke, liken, was auch immer, wie der ganze Spaß funktioniert. Vielen Dank an dich, Julian, für dieses tolle Gespräch.
Na gerne, danke für die Einladung.
Mir hat es eine Menge Spaß bereitet, ich hoffe, dir auch und dem FC Gütersloh und dir weiterhin viel Erfolg.
Auf jeden Fall, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und Dankeschön.
Wie viele Spiele hast du noch?
Wir haben noch 4 Spiele, genau, und dann ist es vorbei.
Und das letzte ist gegen?
Zu Hause gegen Wuppertal.
Gegen Wuppertal. Schönes Abschlussspiel, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Also, wer noch nichts vorhat, ich schätze mal irgendwann im Mai.
Ist im 17. Mai, genau.
Heidewaldstadion, 14 Uhr. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Tschüss.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.